Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, guten Tag. Ich bin Friedel Hütz-Adams. Ich arbeite seit mittlerweile etwas über 30 Jahren bei einem kleinen Forschungsinstitut. Wir sind im Moment mit 11 Leuten in Bonn. Das nennt sich Südwind, Institut für Ökonomie und Ökumene. Wird getragen von einem Verein und hat seit der Gründung 1991 immer so das Ziel gehabt, Lieferketten zu analysieren, Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu schauen, wo letztendlich die Dinge herkommen, die wir hier konsumieren, und auch zu schauen, was man eventuell verbessern sollte, könnte, müsste.
Lieber Friedel, ganz, ganz herzlich willkommen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung. Ich freue mich, dass du da bist. Seit 1993 bist du bei Südwind und wir sitzen hier in meinem Büro über einem Glas Wasser. Ich hatte dir aber gerade auch eine Tasse Kaffee oder Kakao angeboten und wir hatten schon mal zu dem Thema fairer Kakao einen Podcast aufgenommen. Was hätte ich beachten müssen, damit du den Kakao und den Kaffee für würdig empfunden hättest?
Naja, das erste Grundproblem ist, dass du überhaupt etwas hättest beachten müssen. Also eigentlich möchte ich ja ins Supermarktregal gehen und kaufe das, was mir am besten schmeckt, und kann davon ausgehen, dass es bei der Produktion zumindest keine gravierenden Menschenrechtsverletzungen und Umweltschädigungen gegeben hat. Das ist eigentlich der Anspruch, den ich an ein Supermarktregal habe. De facto ist es aber so, dass Kakao, da arbeite ich jetzt seit 15 Jahren zu, es da beispielsweise diverse Label gibt, also zum Teil unabhängige wie Fairtrade oder Rainforest Alliance, Hand in Hand, und dann noch die ganzen unternehmenseigenen Cocoa Plan, Cocoa Life, Cocoa Horizon. Ich könnte jetzt noch eine Weile fortfahren. Und ich stehe dann vor dem Regal und habe vielleicht noch irgendeinen Bericht gesehen, laut dem alleine in den Hauptanbauländern Elfenbeinküste und Ghana jeweils rund 800.000 Kinder auf den Farmen arbeiten. Und ich weiß aber nicht, ob diese Label wirklich ausschließen können, dass da Kinder arbeiten. Und das ist etwas, was wir bei ganz vielen Produkten feststellen. Kaffee, Orangensaft, alles, was ich beim Frühstück so zu mir nehme. Und ich kann das Ganze fortsetzen, wenn ich danach ins Auto steige oder mein Handy in die Hand nehme. Wir haben noch viel zu metallischen Rohstoffen gearbeitet. Ich habe immer wieder Ketten, Lieferketten, die für mich als Endkonsumenten und Konsumentin vollkommen undurchsichtig sind. Und nochmal zurückzukommen auf mein Eingangsstatement dazu, eigentlich will ich einkaufen können, ohne vorher eine Studie zu machen, kann ich jemanden, der sich damit auskennt, diesen oder jenen Kaffee anbieten.
Wir hatten allerdings auch schon in den 90er Jahren, also auch vor 30 Jahren, als ihr gegründet wurdet, hatten wir auch schon viele Debatten. Da ging es allerdings auch so um hochpolitische Themen, beispielsweise Gold aus Südafrika. Das hing damals mit der Apartheid in Südafrika zusammen. Hat sich deiner Meinung nach etwas im öffentlichen Bewusstsein verändert in den letzten 30 Jahren? Ist der Konsument aufgeklärter oder kritischer, als das früher der Fall war?
Das sehe ich sehr ambivalent, weil wir haben ja ab den 90ern zwei Dinge erlebt. Also zum einen durch Medien, durch die neuen Medien ist es viel einfacher geworden, auf Probleme hinzuweisen. Mir hat mal jemand gesagt, der zu einer Menschenrechtsverletzung in der Mine in Westpapua arbeitete. Früher, wenn hier jemand umgebracht wurde, hat es Wochen gedauert, bis der Westen das erfahren hat. Heute können wir 10 Minuten drauf eine Demo vor der Konzernzentrale in den USA organisieren. Also dadurch hat aber auch die Vielzahl der Meldungen und der Themen massiv zugenommen. Gleichzeitig sind die Lieferketten aber auch undurchsichtiger geworden. Als ich gerade bei Südwind war, das muss dann so 94, 95 gewesen sein, das weiß ich noch, das war meine erste große Auslandskonferenz für Südwind. Da war ich in Pisa, das hatte so ein europäisches Netzwerk dazu aufgerufen, auf einer Tagung zu diskutieren, die hatte den Untertitel Race to the Bottom, Fragezeichen, also das Wettrennen zum tiefsten Punkt. Und die These damals war, dass jetzt Indien, China und andere Länder ihre Grenzen aufmachen als Produktionsstätten, dass da ganz viel hin verlagert wird und dass Unternehmen am ehesten dahin gehen, wo es am billigsten ist und nicht da, wo Menschenrechte eingehalten werden und Umweltstandards gelten. Das war eine Befürchtung Anfang der 90er und dazu ist es dann auch gekommen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass viele Produkte, die früher mal aus deutscher Produktion waren, also ganz früher sogar ja mal Kleidung, Deutschland hatte mal eine große Bekleidungsindustrie, bis hin zum Handy oder zum Fernseher oder auch zu vielen Teilen in unseren Autos, heutzutage von überall aus der Welt zusammengesetzt werden. Und das hat es natürlich massiv erschwert, auch für Unternehmen, Lieferketten überhaupt im Blick zu haben. Aber das war ein gewollter Prozess, er war politisch gewollt damals, ne? Der freie Markt regelt es schon. Und er war natürlich auch von Unternehmen vorangetrieben, weil die Dinge immer billiger wurden. Konsumentinnen haben davon auch profitiert. Wenn ich gucke, wie viel meine Eltern noch als Monatslohn für einen Fernseher zahlen mussten und wie hoch der Anteil an einem Monatslohn für den Kauf von einem Fernseher war, und was das heute ist, also es war von allen Seiten gewollt und nachher hat man dann aber angefangen, die negativen Konsequenzen zu sehen und überlegt, wie man das Ganze einfängt.
Euer Name Südwind bedeutet ja auch, dass ihr die Stimmen aus dem Süden sozusagen hörbar machen wollt. Sind denn diese Stimmen heute hörbarer auch geworden? Du hast schon die neuen sozialen Medien angesprochen und so weiter, dass Arbeitsunfälle in irgendwelchen Textilfabriken und so weiter innerhalb von Minuten tatsächlich auch in Deutschland wahrnehmbar sind. Wie ist es aber mit der Augenhöhe? Sind wir tatsächlich von der Entwicklungshilfe, wie es vor 30 Jahren auch noch mehr hieß, hin zur Entwicklungszusammenarbeit, sind wir da auch ein Stück weit einander näher gekommen und ist der globale Süden, ist der wahrnehmbar und sind dessen Vorstellungen, wie eine gerechte Wirtschaft aussehen müsste, sind diese Vorstellungen bei uns auch stärker auf der Agenda?
Das ist unterschiedlich. Also die schnellere Kommunikation ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also dass man auch, ich habe schon Videokonferenzen bei der EU erlebt, da wurde ein Bauer, der auf der Kakaoplantage in Ghana steht, live zugeschaltet und nach seiner Meinung gefragt. Also da ist zum Teil mehr möglich geworden. Wir haben zugleich aber auch in vielen Bereichen immer noch nicht die Augenhöhe, ne? Weil Entwicklungshilfe hat ja oft auch einen politischen Zweck erfüllt. Also vor dem Fall der Mauer war es ganz klar, wer die DDR anerkennt, hat ein Problem mit der westdeutschen Entwicklungshilfe und umgekehrt. Nachher wurde die Entwicklungshilfe dann so ein bisschen zurückgefahren, weil der Blockgegensatz ja nicht mehr da war. Und dann gab es auch so Bestrebungen Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Da gab es auch ein Papier aus dem BMZ, damals noch unter SPD, Wiczorek Zoll, wo gesagt wurde, Entwicklungshilfe sollen Leitplanken für die Wirtschaft sein. Mittlerweile merkt man dann wieder, dass man, um auch Klimakrise und so weiter zu bekämpfen, Entwicklungshilfe vielleicht wirklich an Armutsbekämpfung, an Unterstützung der Ärmsten ausrichten muss, aber kämpft dann auch mit weniger Mitteln. Parallel dazu hat es die schon beschriebenen wirtschaftlichen Tendenzen gegeben. Also in der Fertigung ist man ja von Produkten ist man sehr stark nach Asien gegangen. Viele Rohstoffe kommen einfach daher, wo sie wachsen. Und Preise werden gemacht, bevor man jetzt angefangen hat, gesetzliche Regulierungen einzuziehen, hauptsächlich aufgrund von Märkten. Wie gesagt, ich arbeite selber sehr viel zu Kakao. Im Jahr 2000 gab es den tiefsten Kakaopreis, seit es Statistiken gibt, ab 1850, inflationsbereinigt, immer inflationsbereinigt betrachtet. Also der Preis war nie tiefer und da tauchten dann plötzlich die ganzen Berichte über Kinder- und Sklavenarbeit auf den Kakaoplantagen auf. Ich habe dann 2003 gefunden, schon eine Studie aus dem Jahre 2003, die dann sagte, naja, aus der Sicht der Bäuerinnen und Bauern war es halt so, der Preis stürzt ab und entweder bringe ich die Ernte ein oder ich lasse sie auf der Plantage verrotten. Wenn ich sie verrotten lasse, weiß ich nicht, wie ich meine Familie über Wasser halten soll. Und dann muss ich die Kinder halt aus der Schule rausnehmen. Und auf die Frage hin, wie sieht das denn, waren dann an der Elfenbeinküste auch Kinder aus Burkina Faso und Mali, die da gearbeitet haben. Da kam so die Aussage, naja, ein Erwachsener kostet mich $500 im Jahr, Kinder kriege ich für die Hälfte. So, es war also eine schiere Notsituation. Und jeder im Sektor weiß das. Alle Unternehmen haben das Problem in der Kette. Und alle wissen auch, dass die einfachste Lösung dafür ein deutlich höherer Kakaopreis ist. Den haben wir jetzt voriges Jahr wegen der Missernte zum Teil auch schon durch Klimawandel und sowas bekommen. Mal gucken, wie lange er bleibt. Aber am Markt war der höhere Kakaopreis nicht durchzusetzen. Da kommen wir dann auch zu sowas wie einer Schwäche von freiwilligen Labelungen. Ich bin mal in der Sitzung bei einem Einzelhändler dabei gewesen, das war so vor 10 Jahren. Da kostete eine Tafel Schokolade, die Eigenmarken der großen Supermarktketten, 35 Cent. Ja, auch das war so der niedrigste Preis in Europa, den wir ausgerechnet dann in Deutschland hatten, in einem der reichsten Länder. Und dann tauchte die Frage auf, nehmen wir eine Zertifizierung? Und dann wurde aber geguckt, was kostet eine Zertifizierung? Nehmen wir die preiswerteste, nehmen wir die teuerste, wer hat einen besseren Ruf? So, und dann kam raus, zertifizierten Kakao zu nehmen, würde ungefähr 1 Cent die Tafel kosten. Ja, der Nachhaltigkeitschef vom Unternehmen gesagt, wo ist das Problem? Die Einkäuferin hat gesagt, sind Sie wahnsinnig? Das ist meine Gewinnmarge pro Tafel, die ist dann weg. So, und ich habe dann gefragt, ja, dann hebt doch den Preis um 1 Cent an, warum macht ihr das nicht? Und dann haben mich alle angeguckt, das wäre ich vom anderen Stern, und sagten, sind wir teurer als die Konkurrenz, das geht gar nicht. Ja, und sowas haben Unternehmen dann bei vielen Produkten, dass sie die Probleme sehen, dass sie sie erkennen, aber immer auf den Wettbewerb gucken.
Ungefähr zu der Zeit, wo ihr angefangen habt mit eurer Arbeit, gab es in Deutschland auch eine sehr starke Debatte über Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit, also auch in den 90er Jahren schon. Und das Thema der Menschenrechte ist ja in den letzten 30 Jahren auch tatsächlich in der öffentlichen Diskussion immer wichtiger geworden. Nun haben wir ja beide Seiten, also wir als Konsumenten, die Produkte aus Regionen wie Afrika haben möchten, wie Kakao und so weiter. Wir sind die eine Seite, aber die Erzeugerländer haben ja auch sehr komplexe rechtliche Voraussetzungen und könnten ihre Gesetze auch entsprechend anpassen, also auch beispielsweise Kinderarbeit verbieten, auch die Durchsetzung von arbeitsrechtlichen Normen überprüfen. Wie sieht es aus eurer Perspektive damit aus? Werden diese Länder genug, sagen wir mal, unterstützt, dass sie ihre rechtlichen Reformen so anpassen, dass es halt nicht mehr zu 800.000 Kindern in illegaler Kinderarbeit kommt, sondern dass auch die Länder selbst darauf achten, dass diese rechtlichen Vorgaben eingehalten werden?
Kinderarbeit ist verboten in allen diesen Ländern. Also es gibt ja die Internationale Arbeitsorganisation, die 1918 gegründet wurde und die hat eine Reihe von Kernarbeitsnormen erlassen. Und die meisten dieser Konventionen sind von allen großen Ländern unterschrieben worden. Ich sage mal die meisten, weil in China zum Beispiel gibt es keine Gewerkschaftsfreiheit, aber auch ein Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Nur mal so. Auch in Westafrika ist Kinderarbeit seit Jahrzehnten verboten. Das Problem, was die Regierungen haben, ist, wenn sie in Westafrika durchsetzen, dass die Kinder nicht mehr auf den Plantagen arbeiten, dann werden die Familien bei niedrigen Kakaopreisen nicht über die Runden kommen, weil sie sich nicht leisten können, erwachsene Arbeitskräfte zu dem Preis einzustellen. Und das ist eine Zwangslage, die wir in vielen Ländern sehen. Ich bin vor ein paar Jahren eigentlich wegen Kaffee in Äthiopien gewesen und da gab es aber damals Diskussionen, führen wir einen gesetzlichen Mindestlohn ein. So, die Rede war von 120, 130 Euro im Monat. Dann haben Kritikerinnen schon gesagt, aber existenzsichernde Einkommen, Äthiopien hat ein sehr niedriges Preisniveau, da bräuchten wir eher 150 für. De facto wurden damals in der Textilindustrie 50 bis 60 Euro im Monat bezahlt. Die Frage der äthiopischen Regierung war dann aber, wenn wir den Mindestlohn einführen und vielleicht sogar auf einen existenzsichernden Lohn gehen, werden die Unternehmen dann nach Burma, nach Laos, nach vielleicht sogar irgendwann mal Nordkorea abwandern, weil es niedrigere Löhne gibt. Weil sie darauf keine Antwort gekriegt haben, haben sie keinen Mindestlohn eingeführt. Wenn wir ihnen also jetzt vorwerfen, wie könnt ihr in einem Land operieren, das nicht mal einen Mindestlohn hat und das Kinderarbeitsverbot im Kaffeeanbau nicht durchsetzt, kommt von denen die Gegenfrage, werdet ihr unsere Produkte noch nehmen, wenn wir es durchsetzen? Das ist so die Zwangslage, in der sich viele der Regierungen fühlen und warum die natürlich dann auch sehr genau schauen, wenn in der EU und in Deutschland sowas wie ein Lieferkettengesetz oder eine Entwaldungsverordnung und sonstige Gesetze erlassen werden. Ich habe die Diskussion in der Elfenbeinküste und in Ghana mitbekommen, die hatten eine riesen Angst vor dem Lieferkettengesetz, weil die gesagt haben, wenn ein Land in Europa keinen Kakao mehr einführt, der aus Kinderarbeit kommt, dann können wir da keinen hin mehr verkaufen. Und Europa nimmt die Hälfte des Kakaos weltweit auf, 90% von dem aus Westafrika. Wir kommen gar nicht um Westafrika drum rum, wir können da nicht drum rum gehen. Und die haben dann aber gefragt, was ist denn, wenn Unternehmen dann entscheiden, wenn der Kakao in Westafrika jetzt deutlich teurer wird, damit die keine Kinder mehr beschäftigen müssen, dann gehen wir halt woanders hin. Dann hat die EU so unter der Hand geantwortet, naja, wir haben auch eine Entwaldungsverordnung. Und wenn ich 1 Million Tonnen Produktion aus der Elfenbeinküste nach Brasilien oder nach Indonesien verlagern will, für 1 Million Tonnen brauche ich 1 Million Hektar Land. Das Land wird aus Entwaldung kommen, weil Kakao nur im Tropengürtel wächst. Und von daher war diese Kombination aus europäischem Lieferkettengesetz und Entwaldungsverordnung auch sowas wie eine Versicherung für die westafrikanischen Staaten, dass die Unternehmen letztendlich einen höheren Kakaopreis werden zahlen müssen und nicht weggehen. Und das fand ich eine sehr kluge Kombination. Und das ist auch das, was wir dann brauchen. Wir können nicht hingehen und von Ländern Dinge fordern, dass sie beispielsweise Menschenrechte einhalten und dann gleichzeitig Produkte zu Preisen kaufen wollen, mit denen keine existenzsichernden Einkommen und Löhne gezahlt werden können. Das passt nicht überein.
Jetzt haben wir, du hast das Lieferkettengesetz, das seit dem 1. Januar 2023 in Deutschland in Kraft ist und 2026 EU-weit auch in einer verschärften Form, sagt man, eingeführt werden soll. Du hast es schon angesprochen, es ist aktuell wieder Thema im Deutschen Bundestag. FDP beispielsweise hat jetzt ein Lieferkettenbürokratiefreiheitsgesetz eingebracht. Nach 2 Jahren, wie beurteilt Südwind oder die entwicklungspolitische NGO-Szene die bisherigen Erfahrungen, die mit der Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes gemacht wurden?
Also ich finde es interessant, dass gesagt wird, dass das europäische Gesetz das deutsche verschärft, weil eigentlich baut die Gesetzgebung auf Leitprinzipien der Vereinten Nationen von 2011, den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und da stand drin, dass Unternehmen schauen müssen, ob sie menschenrechtliche Risiken in ihrer Lieferkette haben und wenn ja, ob Regierungen da was gegen tun und wenn Regierungen nichts tun, dann müssen sie selber aktiv werden. Es ist also eine Sorgfaltspflicht, die schaut, gibt es Probleme, bin ich zuständig. Das deutsche Gesetz hat dann verhindern wollen, dass man für alle Produkte sowas machen muss und hat dann so ein paar Klauseln eingebaut, die bei den Vereinten Nationen überhaupt nicht vorgesehen sind, die auch zum Teil davon zeugen, dass man die Lieferketten nicht so wirklich überblickt hat und die den Unternehmen und den Regierungen jetzt, also der Bundesregierung, auf die Füße fallen. Man hat zum Beispiel festgelegt, es gilt nur für Unternehmen ab 1000 Beschäftigte. Nur haben die großen Unternehmen alle ganz viele kleine Unternehmen in der Lieferkette. Man hätte von vornherein klar sagen müssen, man braucht einen risikobasierten Ansatz, wie die Vereinten Nationen das machen und wie die EU das macht, weil dann wäre klar gewesen, dass derjenige, der die geschmierten Brötchen für die Weihnachtsfeier eines Großkonzerns liefert, da nicht runterfällt, weil der Konzern hat ganz andere Probleme. Es ist eine Sorgfalt. So, und jetzt werden aber Fragebögen durch die Gegend geschickt, weil in dem deutschen Gesetz drinsteht, ich bin für meinen direkten Lieferanten immer zuständig. Das war überhaupt nicht bei den Vereinten Nationen vorgesehen und hätte so auch nicht ins Gesetz gemusst. Viele Unternehmen machen es sich aber auch ganz einfach und schicken einen Fragebogen an alle. Egal, ob ein Risiko da ist. Das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Es gibt eine Aufsichtsbehörde hier in Deutschland, die ist bei der BAFA, so nennt sich diese Behörde, angesiedelt. Die haben jetzt auch in Gesprächen angekündigt, dass sie gegen sowas vorgehen wollen. Also die Bürokratie ist zum Teil nicht notwendig. Die Bürokratie, was ich an Daten sammeln muss, ist viel niedriger als das, was ich beispielsweise für den Finanzsektor berichten muss als Unternehmen. Also es ist schon interessant, dass mir Unternehmen sagen, ja, für den Finanzsektor haben wir das 10-, das 20-fache an Daten nötig. Und für die Investoren ist es in Ordnung, für die Menschenrechte ist es dann auf einmal Bürokratie. Was Unternehmen auch machen, ist, sie werden als Problem sehen, gerade die Kleinen, sie werden mit verschiedensten Fragebögen konfrontiert. Und das ist mein Appell seit Jahren an die Verbände der Industrie. Warum schafft ihr nicht einheitliche Fragebögen? Die Verbände haben versucht, das Gesetz aufzuhalten und wettern jetzt über die Bürokratie und wollen es weghaben. Dann können sie natürlich nicht die Umsetzung erleichtern. Aber was soll das? Es geht hier um Menschenrechte, ne? Und nicht um ideologische Fragen. Die Wirkungen, die wir vor Ort sehen, so ein paar Highlights einfach aus meinen letzten Wochen. Da ruft mich eine türkische Organisation an und sagt, sie arbeiten an einem Papier, wie man in der Türkei eine funktionierende Gewerbeaufsicht aufbaut. Welche Erfahrungen wir in Deutschland hätten. Hatte ich sehr wenige. Aber das Entscheidende für mich war, die haben gesagt, die türkischen Unternehmen wollen auf den deutschen Markt liefern und auf den europäischen Markt liefern und haben festgestellt, das Einfachste wäre eine funktionierende Gewerbeaufsicht. So, wir arbeiten dran. Wir sitzen hier auf einer Veranstaltung mit Textilbeschäftigten aus Pakistan in der Fabrik gab es mal einen Brand und viele Tote. Und die Aussage von denen war, seit es das Lieferkettengesetz gibt, macht der deutsche Abnehmer Druck und unsere Betriebsleitung redet erstmals mit Gewerkschaften. Ja? Oder eine Schmuckunternehmerin, die schon seit Jahren versucht hat, fairer zu beschaffen und die sagt, ja, jetzt durch das Lieferkettengesetz sind meine Wettbewerber auch endlich dazu gezwungen und ich bin nicht mehr die Dumme, die unter Umständen mit einer teureren Produktionskette arbeitet. Ich könnte jetzt noch so Beispiele fortfahren. Das sind so Einzelbeispiele, aber so als Schlaglicht auch nochmal, alle großen Unternehmen haben unterschreiben müssen, das steht im deutschen Gesetz drin, dass sie sich für Menschenrechte verantwortlich fühlen, und zwar auf oberster Ebene. Das ist nicht mehr irgendeine Nachhaltigkeitsabteilung. Da wird jetzt im Vorstand gefragt, da kommt ein Bericht über Menschenrechtsverletzungen in chinesischen Fischfabriken. Beziehen wir da? Was heißt das für uns? Was heißt das für meine rechtliche Haftung? Früher war es, sind wir beteiligt und wenn ja, kräht die Öffentlichkeit danach und wenn nein, dann ist das Thema erledigt gewesen. Ja, also man hat eine Verantwortung im Unternehmen, man baut Abteilungen auf, die Lieferketten durchleuchten. Man baut auch zum Teil Lieferketten um und verkürzt sie, um Risiken zu reduzieren. Und das ist das, wo wir hin müssen.
Jetzt waren die Nichtregierungsorganisationen in Deutschland ja sehr stark involviert in die Entwicklung des deutschen Lieferkettengesetzes. War es trotzdem ein Fehler, so relativ kurze Zeit vor einer europäischen Lösung den nationalen Weg zu gehen?
Das ist schwierig zu beurteilen. Also das eine, was man sehen muss, war, Deutschland ist in der EU sehr mächtig. Und wenn Deutschland gegen so ein Gesetz ist, ist es schwierig, so ein Gesetz überhaupt zu machen. Und rein taktisch gesehen, dadurch, dass Deutschland so ein Gesetz hatte, erhöhten wir den Druck auf die Bundesregierung, das auf europäischer Ebene zuzulassen. Und man hatte gleichzeitig dann auch so eine Art Blaupause, nachdem man agieren konnte, obwohl die, das habe ich ja schon gesagt, die Bundesregierung leider die UN-Prinzipien nicht so immer wörtlich übernommen hat. Und man hatte auch einen Versuchsballon. Also es gibt viele deutsche Großkonzerne, auch sehr große, die pro Gesetz sind. Und die dann, ich bin selber in solchen Gesprächen dabei gewesen, in Brüssel massiv Lobbyarbeit betrieben haben, möglichst schnell ein europäisches Gesetz zu haben, weil sie keine Lust hatten, dass jeder Staat in Europa ein eigenes Gesetz macht. Also die Schweden, die Niederländer, die Italiener, die waren ja auch alle dran. Ja? Also von daher würde ich es nicht als Fehler ansehen. Man könnte es jetzt sogar auch, das habe ich letzte Woche auch von Unternehmen gehört, als deutschen Wettbewerbsvorteil sehen, weil wenn das Europäische in Kraft tritt, dann sind deutsche Unternehmen schon so, dass sie sagen, ja, wir wissen, wie es geht.
Jetzt haben wir im politischen Raum ja einigen Widerstand gegen die Fortsetzung des deutschen Gesetzes und Stimmen, die sich für die Aussetzung sehr stark machen. Ein Grund, der immer wieder genannt wird, ist, dass die Lieferketten durch den Krieg Russlands, aber auch vorher schon durch die Pandemie unter massiven Stress geraten sind. Befürchtest du, dass so eine Diskussion sich auch von Deutschland auf den europäischen Diskursraum ausweiten könnte, weil diese Stressfaktoren, gerade die Kriegssituation, dauern ja an. Es gibt weiterhin in vielen Bereichen Lieferketten unter Stress und auch andere Unternehmen in anderen europäischen Ländern könnten ja ähnliche Begründungen anführen, um auch das europäische Lieferkettengesetz künftig auszubremsen?
Ich fürchte tatsächlich, dass es solche Bestrebungen geben wird, habe aber den Eindruck, dass teilweise auch umgekehrt ein Schuh draus wird. Wir sind ja zum Teil in extremen Abhängigkeiten bei Rohstoffen von einzelnen Lieferanten. Das mag dann bei Kakao und Schokolade, wo 60% aus der Elfenbeinküste und Ghana kommen, der Welternte, nicht so relevant sein, weil wenn es da Probleme gäbe, dann gibt's halt zur Not weniger Nikoläuse. Aber wenn wir beispielsweise sehen, wir brauchen in ganz vielen Hightech-Anwendungen bestimmte Metalle, die werden zu so einer Gruppe zusammengefasst, die heißt seltsamerweise seltene Erden. Also sind weder selten noch sind es Erden, das sind Metalle. Die brauchen wir für Magnete, für bestimmte elektronische Geräte von Autos über Laptops bis Windkraftanlagen, die finden wir überall. Früher war der größte Fundort in den USA und dann ist der gesamte Abbau nach China abgewandert. Denn das Abbauen und dann das Extrahieren der einzelnen Metalle aus den Erzen, das ist enorm chemikalienaufwendig und führt oft auch noch zu radioaktiven Abfällen, weil zum Teil Uran mitgebunden ist in den Gesteinen. Das heißt, wir haben zugelassen vor 25, 30 Jahren, dass die gesamte Produktion nach China abwanderte, ohne zu schauen, wie sind die sozialen Zustände in diesen Abbaufabriken. Und die waren zum Teil verheerend, da gab es Berichte drüber. Und was heißt das für die Umwelt? Also ich habe Luftaufnahmen von den kleinen Stauseen gesehen, wo die Abwässer drin sind. Da wächst in einem größeren Umkreis kein Halm mehr, so giftig ist es. Wir haben das über viele Jahre geduldet und als ich dann so vor 10, 12 Jahren an einer Studie saß zum Thema Metallversorgung für die deutsche Automobilindustrie, musste ich dann da reinschreiben, 98% der Weltproduktion sitzt in China. Und schon damals, als wir noch nicht die Konflikte wie jetzt hatten, habe ich nur gedacht, wie kann man sich so abhängig machen, auch dass die Hälfte des Stahls oder des Aluminiums aus China kommt. Wie kann man sich davon abhängig machen, einen größten Teil seines Gases aus Russland zu beziehen? Wie kann man sich von Autokraten so abhängig machen? Wenn es das Lieferkettengesetz damals gegeben hätte und man hätte auf Menschen- und Umweltrechte gucken müssen, hätte es die Verlagerung erst gar nicht gegeben, weil der massive Preisvorteil jetzt bei den seltenen Erden in China war schlicht und einfach, Umwelt- und Menschenrechte waren egal in der Produktion. Und beim Gas aus Russland, da hat ja auch nie jemand gefragt, wie es da eigentlich mit Umweltzuständen ist. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen in Sibirien im Winter? Da hat nie jemand nachgefragt. Trotzdem ist es so, ich habe das mal in einer Runde mit Unternehmen und Politikerinnen gesessen, habe es mal so formuliert, wir haben jetzt eine Grube gegraben und stehen jetzt ganz tief in der Grube. Das ist die Situation, die wir bei der Versorgung mit vielen Rohstoffen jetzt haben. Und jetzt ist die Frage, wie wir aus der Grube rauskommen. So, und ich kann sagen, ich schaffe jetzt die Gesetze ab und grabe die Grube zur Not noch tiefer. Ja? Und wenn dann tatsächlich vielleicht der Krieg China-Taiwan kommt, dann habe ich ein Problem, dass hier die ganzen Ketten stillstehen. Oder ich fange an, schrittweise Menschenrechte, Sozialstandards in die Ketten einzuziehen, sie zur Not auch in teurere Gebiete rückzuverlagern, wo aber Standards eingehalten werden, und löse mich von Abhängigkeiten. Also für mich wird umgekehrt ein Schuh draus. Das Loch noch tiefer zu graben, das hat man bei Russland gesehen mit dem Gas, das wird einen nicht weiterführen.
Deutschland hat ja über die sehr lebendige zivilgesellschaftliche Szene im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte viel Input aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich und es gibt eine enge Kooperation auch insbesondere mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Sind da auch die Nichtregierungsorganisationen so stark mit den Ministerien beispielsweise im Dialog und Austausch gewesen, als es um die Entwicklung eines europäischen Lieferkettengesetzes ging? Und was können die Nichtregierungsorganisationen auf der europäischen Bühne aktuell tun, um die Umsetzung des europäischen Lieferkettengesetzes zu unterstützen, insbesondere auch im Dialog nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Wirtschaft, die ja besonders herausgefordert ist?
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Also Belgien oder die Niederlande haben eine sehr, sehr starke Szene von Nichtregierungsorganisationen. Frankreich agiert da so ein bisschen zentraler, wie in vielen Dingen. Da finde ich es auch schwer zu überblicken. Italien ist einiges in der Nichtregierungsorganisationsszene gelaufen, Österreich. Osteuropa ist da zum einen zum Teil wesentlich schwächer mit Nichtregierungsorganisationen, andererseits aber zum Teil auch von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten betroffen. Ja, also ein Freund von mir war in der Schuhindustrie und als vor 10, 15 Jahren in China in den Küstenregionen die Mindestlöhne immer mehr stiegen, sind die dann tatsächlich in die rumänischen Karpaten mit einer Fabrik gegangen, weil da der Mindestlohn niedriger war als in China. Also so, da hat man dann nochmal einen anderen Blick drauf, wenn man in diesen, oder die Lkw-Fahrer aus Osteuropa, die vollkommen ungeschützt sind hier, was ja jetzt erst so nach und nach kommt, auch durch den Druck des Lieferkettengesetzes. Da kommt demnächst auch ein Leitfaden zum Thema Logistik raus vom BAFA. Die Behörde gibt so Vorgaben, was man eigentlich tun sollte. Man hat aber diese Diskussion mit den NGOs und Gewerkschaften eben nicht nur in Europa, sondern auch international. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass letztens eine Gruppe aus aus Pakistan hier war. Ich kenne Menschen, die in NGOs in Brasilien arbeiten. Wir sind da in einem engen Austausch. Die haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass mit der Abwahl von Bolsonaro und Lula kam wieder an die Regierung, sofort Anfang letzten Jahres massivste Menschenrechtsverletzungen beim Anbau von Trauben, von Kaffee, von Soja auftauchten, weil die Arbeitsaufsicht wieder arbeiten durfte. Unter Bolsonaro durfte keiner was sagen. Jetzt gab es eine neue Regierung und es gab dann auch den Verweis dieser NGOs darauf, wir liefern ganz viel nach Europa. Da gibt es jetzt in Deutschland ein Lieferkettengesetz, die EU wird bald auch was machen. Wollen wir den Marktzugang da verlieren, indem wir so tun, als könnten wir so weitermachen wie unter Bolsonaro, oder wollen wir Dinge ändern? Andere Länder, es gibt ja diesen Fachbegriff der Shrinking Spaces, also des schrumpfenden Spielraums, da geht unabhängig vom Lieferkettengesetz die Entwicklung in die andere Richtung. In Indien sind in den letzten Jahren systematisch Nichtregierungsorganisationen zerschlagen worden, auch welche, mit denen wir arbeiten oder gearbeitet haben, weil die dortige Regierung einfach über die Missstände nicht sprechen will. Das ist dann aber eine Herausforderung, wenn ich als deutsches Unternehmen da hingehe und mir sagt eine Regierung, hier ist alles in Ordnung, hier kannst du arbeiten. Ich muss das jetzt mit in Betracht ziehen. Wo gehe ich da eigentlich rein?
Du hast jetzt im Gespräch öfter schon auf China hingewiesen und ihr habt kürzlich erst eine Studie, die ich sehr spannend finde, zu dem Land veröffentlicht unter dem Titel "Und was ist mit den Menschenrechten China und die Sorgfaltspflichten?" Und wenn man sich die gut 30 Seiten anguckt, dann endet ihr mit einem sehr spannenden Fazit, was ich sehr überraschend finde. Deshalb möchte ich es ganz gerne zitieren und dich fragen, wie du dieses abschließende Statement bewertest. Ich zitiere: "Auch wenn Südwind die Kritik vieler, vor allem zivilgesellschaftlicher Stimmen an der autoritären Entwicklung und den massiven Menschenrechtsverletzungen in China teilt, so sind wir doch der Überzeugung, dass globalen Herausforderungen wie der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele für Entwicklung, in Klammern Agenda 2030, oder der Pariser Klimaziele nicht ohne Kooperation mit China begegnet werden kann. Es geht aus unserer Sicht also nicht um pauschale Antworten, sondern aus menschenrechtlicher Perspektive um eine differenzierte Überprüfung, an welchen Punkten Kooperation mit China sinnvoll und notwendig ist und wo sie sich verbietet. Diese Überprüfung muss ein laufender Prozess sein, der kontinuierlich die weitere Entwicklung in China berücksichtigt." Zitat Ende. Überraschend natürlich, weil ihr hier einen sehr differenzierten Ansatz gegenüber China befürwortet. Was hat euch dazu veranlasst, jetzt nicht die massiven Menschenrechtsverstöße, die es in China gibt, in vielen Bereichen ganz knallhart anzuklagen, sondern hier im Dialog mit China, in der Zusammenarbeit mit China sozusagen Fortschritte erzielen zu wollen? Was veranlasst euch auch zu diesem Optimismus, dass das Veränderungen im gewünschten Sinne hervorbringen könnte?
Naja, also die Menschenrechtsverletzungen verurteilen wir schon knallhart, auch gerade was in den Uigurengebieten passiert ist und noch passiert, also mit Zwangsarbeit von Umerziehungslagern und so weiter. Man muss aber dann trotzdem sehen, dass es in China eine große Bandbreite von Unternehmen gibt und dass die Beschäftigung in diesen Fabriken hunderten Millionen Menschen den Broterwerb bringt. Und diese Fabriken agieren in Märkten, auf die sie dann auch wieder reagieren. So, meine Kollegin war vor ein paar Jahren mal in China und traf dann in einem Baumwollanbaugebiet jemanden, der eine Fabrik betrieb, wo er von der ursprünglichen, also von der ersten Stufe der Baumwollverarbeitung bis zur Bekleidungsfertigung alles unter ein Dach holen wollte. Und ihre Frage war, diese Kette ist doch sonst zerlegt. Man fährt die Baumwolle zum Färben dahin, wo es keine Abwassergesetze gibt. Pakistan lag da lange hoch im Kurs und dann wird versponnen hier und zugeschnitten da und vernäht dann in Bangladesch, weil es da billiger ist und so. Also so ein Bekleidungsstück tingelt ja durch die Weltgeschichte, bevor es überhaupt fertig ist. Und dann sagte der chinesische Fabrikbesitzer, naja, ihr arbeitet an menschenrechtsbasierten Leitlinien und wenn ihr damit fertig seid, bin ich mit meiner Produktionskette fertig. Dann sitze ich hier in China und kann euch zeigen, von der Baumwolle bis zum Bekleidungsstück, hier ist alles bei mir im Haus, bei mir könnt ihr alles kontrollieren. Für ihn war es der Geschäftsansatz, Menschenrechte einzuhalten. Und Solche Unternehmen gibt es in China auch viele. Also es gibt nicht nur die, die Beschäftigte ausbeuten, egal was es die Menschen kostet, die in diesen Fabriken arbeiten, sondern es gibt die, die in Verbesserungen investiert haben und die jetzt aber einen Markt suchen. Und die möchten dann nicht aus der Lieferkette rausgeworfen werden, weil Myanmar oder Äthiopien billiger sind oder Madagaskar, ja. Und die Mindestlöhne in China sind ja mittlerweile bei mehreren hundert Euro an der Küste im Monat. Also das ist ein Mehrfaches von dem, was in Äthiopien gezahlt wird. Also insofern, man muss schauen, wenn man sich jetzt die Wirtschaftsbeziehungen anschaut, wo gibt es Menschenrechtsverletzungen und wenn keine da sind, dann kann man da auch arbeiten. Es gibt ja in China auch Betriebe, freie Gewerkschaften sind verboten, aber wo es so Arbeiterräte gibt, wo dann Beschäftigte Probleme ansprechen können. Also sowas gibt es ja durchaus. Und wir brauchen dann aber auch eine Wirtschaftsbeziehung, die jetzt mit dem Lieferkettengesetz gezielt an diese Betriebe rangeht und nicht die belohnt, die dann mit Zwangsarbeit arbeiten. Und das ist so der Balanceakt, den man da gehen muss. Man darf sich ja auch nicht in die Tasche lügen, wenn Unternehmen von China nach Vietnam ausweichen oder nach Indien, werden sie auch da mit massiven Menschenrechtsrisiken konfrontiert sein. Und ja, da zählt die Herangehensweise. Und wenn man vernünftig herangeht und wenn man mit Augenmaß herangeht, dann kann man in China einkaufen, vor Ort Wohlstand schaffen, einen Gegenpunkt setzen zu der autoritären, menschenrechtsverachtenden Regierung vor Ort.
Jetzt haben wir mit 2025 auch eine volle Agenda aus Südwind-Perspektive. Was sind für euch die wichtigsten Arbeitsfelder? Wo werdet ihr euch 2025 besonders drauf fokussieren? Kannst du uns da schon was verraten?
Also wir werden weiterhin sehr eng zu den Lieferketten arbeiten. Ich muss aber auch gestehen, dass wir im Moment befürchten, dass wir in einen Verteidigungskampf kommen. Weil es gibt verschiedenste Stimmen, das Lieferkettengesetz abzuschaffen. Es gibt verschiedenste Stimmen, das auf der europäischen Ebene zu verzögern, auszubremsen. Was viele Menschen auch überhaupt nicht im Blick haben, was für Unternehmen noch viel relevanter ist als das Lieferkettengesetz, das sind so Vorgaben, die Unternehmen bei der Umwelt- und Sozialberichterstattung jetzt gegenüber Geldgebern machen müssen. Es ist so eine europäische Abkürzung CSRD. Und mir sagt dann zum Beispiel so ein Großunternehmen, also das Lieferkettengesetz, das machen wir so mit links, aber hier diese ganzen Daten zusammenzutragen, das ist nochmal eine viel größere Herausforderung. Auch da gibt es jetzt Versuche, das Ganze zurückzufahren. Ich halte das aber für fatal, gerade auch wegen der Risiken, über die wir eben gesprochen haben. Weil ich sitze dann zum Beispiel bei einem Mittelständler und der stellt dann fest, dass so bestimmte ganz einfache Metallbolzen, die er für sein Produkt braucht, alle aus einer Stadt in China kommen, egal wo er produzieren lässt, ob das Endprodukt nur aus der Türkei oder aus Indien oder aus den Philippinen kommt. So, was passiert, wenn China Taiwan überfällt und da ist ein Boykott? Was passiert schlicht und einfach, wenn ein Taifun mit einer Überschwemmung durch diese Fabriken da geht? Seine komplette Lieferkette ist kaputt. Das wusste er nicht, bevor er sich die Lieferkette angeguckt hat. Und das ist sowas, was ich häufiger bei Unternehmen gehört habe. Wenn wir uns den Kakaosektor angucken, da stöhnen jetzt alle drüber, dass man mit dem Entwaldungsgesetz ja jetzt genau nachweisen muss, wo kommt der Kakao her. Wenn ich aber nicht genau weiß, wo er herkommt, wie soll ich eine Klimabilanz berechnen? Wie soll ich Kinderarbeit reduzieren? Ja, und die Klimabilanz bei Kakao, die verheerende Missernte letztes Jahr, das war eine Kombination aus, die Bauern sind seit Jahren wegen niedriger Kakaopreise zu arm gewesen, um zu düngen und in die Plantagen Arbeit zu investieren. Wetterverhältnisse, aber auch massiver Klimawandel. Die Elfenbeinküste ist bis auf unter 10% runter mit abgeholzt. Die haben keine 10% Wald mehr. Es waren Anfang der 90er waren es 50%. Kakao war ein wesentlicher Treiber. Wenn ich aber jetzt hier morgens meine Tafel Schokolade kaufe, mein Klimafußabdruck hängt zu einem großen Teil davon ab, wo der Kakao herkommt. 90% des CO2-Ausstoßes in der Schokoladenkette sind illegale Entwaldung. Und die weltweite Kakaoindustrie hat einen CO2-Fußabdruck wie Schweden oder Österreich. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Ich brauche also im nächsten Jahr als von Südwind-Sicht einen Abwehrkampf dagegen, dass diese verschiedenen Bausteine, die Richtung ökologischen und sozialen Verbesserungen in Lieferketten gehen, dass die abgebaut werden.
Vielen Dank. Das klingt nach einer großen Aufgabe, auch für Südwind. Vielen Dank, Friedel, dass du deine Arbeit für Südwind hier vorgestellt hast und dass wir über das spannende Thema der Sorgfaltspflichten und des Lieferkettengesetzes mit dir diskutieren durften.
Ja, ich danke für die Einladung.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.